Und jetzt mach dein Herz auf, Theo predigt, und lass rein, was Gott dir sagt.
Ja, guten Morgen, ist eigentlich schon ein wenig spät, aber ihr wisst, wie ich es meine. Wisst ihr, wo ich jetzt das Ganze da gehört habe? Da war so ein Satz in meinem Kopf. Christus ist erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und den Pflock haue ich heute rein. Ich möchte euch ein bisschen was über Bündnisse erzählen. Machst du mal bitte Galater 3,17. Dies aber sage ich, ein vorher von Gott bestätigten Bund macht das 430 Jahre später entstandene Gesetz nicht ungültig, sodass die Verheißung unwirksam geworden wäre. In einer etwas modernere und trotzdem genaue Übersetzung in der Neue Genfer steht: Was ich sagen will, ist Folgendes. Gott hat mit Abraham einen rechtskräftigen Bund geschlossen. Wenn dann 430 Jahre später das Gesetz erlassen wird, kann dieses Gesetz den Bund nicht außer Kraft setzen und damit Gottes Zusage aufheben. Da sind zwei ganz wichtige Sachen drin. Bündnisse sind rechtskräftig. Und so ohne weiteres kann man die nicht aufheben. Und wenn man so in die Bibel schaut, unser Gott ist ein Gott der Bündnisse. Die ganze Bibel ist voll mit Bündnissen, die mit Gott und Menschen geschlossen wurden. Noah, Abraham, David. Jetzt, was heißt eigentlich ein Bund? Haben wir in Wikipedia geguckt, ob das gleiche ist, was ich meine. Ja, das stimmt eigentlich ein bisschen überein. Ja. Der Begriff Bund hat die Bedeutung eines feierlichen Bündnisses, Vertrages oder Eides. Okay, habt ihr das verstanden? Also ein Bund ist nicht einfach so was dahergeredet, man macht es halt mal, damit man seine Ruhe hat, sondern das ist bindend. Und von den Bünden, was wir haben, da steht meistens auf der einen Seite Gott, auf der anderen Seite steht Menschen. Dementsprechend wird der Bund von Gott eingesetzt, gegeben, aufgestellt, befohlen, gewährt, weil er ist eigentlich der höhere Bündnispartner. Bündnisse kann man aus verschiedenen Gründen schließen. Meistens probiert die schwächere Partei ein Bündnis mit einer stärkeren Partei zu schließen, damit es ihr besser geht, damit sie ihre Ruhe hat, damit sie in Frieden leben kann oder so auf die Tour. Ne? Bei Gott war das ein bisschen anders. Er ist immer auf die Menschen zugekommen und hat gesagt, ich mache einen Bund mit dir, wenn du willst. Und nach biblischem Verständnis gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten, dass man aus so einem Bund rauskommt. Der erste, das ist der einfachste, das ist der Tod. Bündnisse gelten, bis du stirbst. Und die meisten Bündnisse gelten dennoch für deine Nachkommen. Also wenn es jetzt so ein Bündnis zwischen Völkern ist, wenn der Präsident halt stirbt, müsste seine Nachfolger jetzt nicht ein neues Bündnis machen, sondern das gilt einfach weiter. Und das Dumme ist manchmal auch, ob man will oder nicht. Zweite Möglichkeit, aus einem Bündnis rauszukommen, das ist, wenn der höherrangige Bündnispartner bessere Bedingungen anbietet. Also der höherrangige, ja. Und für Bündnisse mit Gott gilt es, und es gilt aber genauso für Bündnisse mit, sagen wir mal, mit anderen Mächten. Ja? Wenn wir jetzt beim Bund mit Gott bleiben, ein Bund mit Gott, das heißt eigentlich, oder das ist die Grundvoraussetzung für ein erlöstes, siegreiches, friedliches Leben im Wohlstand, ja? Alles, was so dazugehört. Was heißt das jetzt, im Bund mit Gott stehe? Heißt das, dass ich irgendein Dokument unterschreiben muss oder ein Ritual vollziehe und dann ist alles gebongt? Das nagel ich mir an die Wand und gucke drauf und sage, jawohl, so ist es. Nee. Das bedeutet, im Bund mit Gott stehe bedeutet, dass du Gott kennst. Aber nicht nur im Namen nach, sondern dass du eine funktionierende Beziehung mit ihm hast. Dass du Gott, den Vater, kennst, seinen Sohn Jesus und der Heilige Geist. Aber nicht nur kennen, sondern dass du mit ihm redest, Wenn du um Rat fragst, Klammer auf, nennt man Fachbegriff beten, dass er die Erlaubnis hat, sich in unser Leben einzumischen, manchmal auch Anweisungen geben oder Richtungsänderungen geben. Darfst dich auch von ihm trösten lassen, wenn du traurig oder verletzt bist. Darfst dich ermutigen lassen, wenn du entmutigt bist. Ja, das sind alles solche Sachen. Für jemanden, der im Bund mit Gott steht, ist Gott sein König. Wissen wir heute meistens nicht mehr, was es heißt. Sein Freund. Ja, also nicht nur mit Likes, sondern wirklich Freund, der da ist. Ja. Sein Held, sein Anwalt, sein Tröster, sein Herr. Vieles mehr. Und wenn du im Bund mit Gott lebst, das läuft dann so unter meinem Motto. Das heißt, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Wird in vielen Gemeinden sonntäglich gebetet. Man sagt es halt und keiner weiß, was es heißt. Ja. Wie im Himmel, so auf Erden. Ja, das kann jetzt ein bisschen das Problem werden, weil im Himmel sieht es manchmal anders aus, wie wir uns das vorstellen. Und das Wichtigste dabei ist noch, dass es heißt, dein Reich komme, nicht mein Reich komme. Okay? Heißt dann eher, dein Reich komme, mein Reich gehe. Bund mit Gott zu stehen, bedeutet zusammengefasst, pauschal, Gott wahrhaftig erlebe. Und lass dich nicht täuschen. Allein, dass du in der Bibel liest, ab und zu mal Gott hörst, dass in deinem Leben Wunder passiert, dass tolle Stimmung ist, wenn du in seiner Nähe bist, heißt noch lange nicht, dass du im Bund mit Gott stehst. Im Alten Testament wird das sehr deutlich. Da kommt es nämlich immer darauf an, mit welchem Namen Gott genannt wird. Machst du mal bitte 1. Mose 2. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Okay, der Rest ist erlassen. Weil es geht drum um den Namen. Hier heißt es Gott, der Herr. Und wenn so im Urtext geschrieben wird, ist da von Jahwe die Rede. Wenn lediglich von Gott, also Jahwe heißt immer, dass der Mensch im Bund mit Gott steht. Weil dann ist es Gott sein Herr. Ja? Gott der Herr, Jahwe. In anderen Fällen wird meistens von Elohim, einfach Gott, gesprochen. Da gibt es ganz interessante Geschichte dazu. Ich weiß nicht, hat schon mal jemand von Bileam gehört? Die Geschichte, wo der Esel redet. Ich meine, manche zweibeinige Esel reden, ja, aber das war einer mit vier Beinen, wo er eigentlich nicht redet. Ich erzähle euch die Geschichte ganz kurz mit meinen Worten, sonst werden wir gar nicht mehr fertig. Wo die Israeliten das Land eingenommen haben, gab es das Volk der Moabiter und die haben gesehen, jetzt geht es uns an Kragen. Militärisch sind wir denen nicht gewachsen, alle anderen haben sie kassiert, was machen wir? Und der König von Moab hatte eine clevere Idee. Da gab es einen Mann mit Namens Bileam, wahrscheinlich Schamane, Zauberer, weiß der Kugel was, auf jeden Fall. Wer denjenigen, wo er gesegnet hat, war gesegnet und denjenigen, wo er verflucht hat, war verflucht. Der König von Moab denkt, das ist die Chance, bietet dem einen richtig fetten Scheck. Bileam, verfluch Israel. Ja. Und die Geschichte ging weiter. Bileam wollte es machen, weil das Geld, ja, das hat er gern gehabt. Und dann spricht Gott zu ihm und sagt, nee, das machst du nicht. Und Bileam hat es gesegnet. Der Moabiterkönig war wild. Gesagt, bist du noch ganz? Irgendwann hat er gedacht, ich biete mehr Geld, dann macht er's. Die gleiche Geschichte nochmal. Gott sagt zu Bileam, nee, das machst du nicht. Und ja, die waren dann schon etwas enttäuscht von ihm. Da kam dann irgendwann noch die Geschichte mit dem Esel, weil sich Gott selber ihm einfach in den Weg gestellt hat. Und der Esel hat es gesehen und der Bileam nicht. Also der Vierbeinige hat es gesehen, der Zweibeinige nicht. Und dann hat er seinen Esel verdroschen. Und dann hat der Esel gesagt, hey, siehst du das nicht? Ja, worauf er schier von demjenigen gefallen ist. Ja. Er hat es dann irgendwo aufgegeben, aber weil er doch noch gern das Geld gehabt hätte, hat er dem Moabiterkönig einen Tipp gegeben. Ich habe gesagt, wir machen die Geschichte anders, ich darf sie nicht verfluchen. Aber ihr habt doch so hübsche junge Damen, ja, schickt denen doch die und Unzucht und solche Sachen kommen dann von allein und das wird das Volk schwächen, weil sie nicht mehr im Bund mit Gott stehen. Und so ist passiert. Und interessant dabei ist, Bileam hörte Gottes Stimme. Also wenn du Gottes Stimme hörst, das hat noch nicht unbedingt alles zu sagen. Das zweite war, er hörte sich nicht nur, sondern gab sie sogar korrekt weiter. Also es geht jetzt richtig ins Prophetische rein, ja? Hat aber auch noch nichts zu sagen. Das dritte war halt, er war habsüchtig. Er hat gerne in die eigene Tasche gewirtschaftet. Er wollte halt beides, er wollte auf beiden Hochzeiten tanzen. Und zum anderen gehorchte Bileam Gott nur augenscheinlich. Hinterher hat er doch noch versucht, ihn reinzulegen, damit er ans Geld kommt. Ja. Und wir sehen, dass Bileam Gott hörte, aber trotzdem nicht im Bund mit Gott stand. Weil wenn in der Geschichte von Gott die Rede ist, steht immer Elohim. Bileam hat es zwar probiert, noch hinzudrehen, das anders, aber ging nicht. Es ist ganz deutlich, also nicht nur, wenn du im Neuen Testament steht, und wenn du Herr, Herr sagst, ja. Nee, da brauchst du ein klein bisschen mehr. Richtige, gute Bündnisse, das war zum Beispiel mit Mose, mit Josua, mit Abraham, mit Gideon. Da wird immer die Rede von Gott der Herr, also von Jahwe. Und es ist einfach wichtig. Warum? Warum ist es wichtig, mit Gott im Bund zu stehen und nicht an ihm zu glauben? Da gibt es eine Bibelstelle, Jakobus 2, Vers 19. Da steht was Interessantes. Da steht, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Du tust recht daran. Auch Dämonen glauben das. Und die zittern. Also nur dran glauben. Da. Es braucht ein bisschen mehr. Und wie wichtig es ist, auch mit Gott im Bund zu stehen, das ist noch Folgendes. Gott hat jeden Menschen ausgerüstet mit besonderen Gaben. Und in der Bibel steht ganz klar, dass er die nicht zurücknimmt. Und wenn du diese Begabungen hast und läufst nicht mit Gott, sondern machst sie dir zu eigen, wird es schräg. Zum Beispiel jede prophetische Gabe, die jemand hat, und der macht es nicht im Sinn von Gott oder mit Gott, ja? Der wird unweigerlich in der Wahrsagerei landen. Jeder, der eine Heilungsgabe hat und übt die in eigener Regie aus, das sind diese Geistheiler. Und Leute, es hat nichts zu sagen, ob etwas funktioniert oder nicht. Immer aufpassen, wo kommt es her? Weil da bist du schneller in einem Mist drin, wie das du glaubst. Und wo ich auf der Prophetenschule war, das Wichtigste, was ich gelernt habe, ich muss das immer wieder sagen, das war das, das uns beigebracht wurde, sucht den Geber, nicht die Gabe. Und Pierre Neyer hat es deutlich ausgedrückt, er hat immer gesagt, Gabe ohne Charakter bringt dich um. Ich sage, es wird dich wenigstens in Schwierigkeiten bringen. Und vor 2 Wochen war ich noch an so einem Seminar, da hat einer ein nettes Zitat gesagt, und zwar, Rovje Sirovina heißt der Kerl, Leiter von einer biblischen Gemeinde in Esslingen. Gottes Ziel ist es, sein Herz. Gottes Ziel und sein Herz ist es, dass wir ihn nicht nur kennen und hören, sondern ihm wirklich nachfolgen. Und jetzt kommt's. Gott ist kein Nikolaus, zu dem wir kommen können, wenn wir etwas brauchen. Ja? Gott ist unser Herr. Und das wissen wir meistens gar nicht mehr so, was das heißt. Wir sind so demokratisiert, dass wir gar keine Ahnung mehr haben, was ein Herr heißt. Ja? Wirst du vielleicht noch so etwas merken, wenn du einen strengen Chef hast oder einen strengen Vater oder irgendwie so. Das kommt dann so etwas in die Richtung Herr. Ja? Ich sagen, du machen. Okay, manche denken das, ja, Jesus ist für uns gestorben, es ist ja alles erledigt, zieh das mal nicht so eng. Irgendwie hat er ja gesagt, es ist vollbracht. Ja, hat er. Ist er so. Stimme ich dir absolut zu. Erlösung, Befreiung, Heilung, alles freigesetzt. Und ich sage das als ein Mensch, wo berufsunfähig ist, wo krank ist. Ja? Habe mich auch manchmal gefragt, warum keine Heilung? Ja? Wisst ihr, diese Sachen, wo freigesetzt sind, die müsst ihr an euch reißen. Das passiert nicht einfach so wie der Nikolaus. Ihr stellt euren charismatischen oder christlichen Socken vor die Tür und dann wird er vollgestopft und alles paletti. Nee, nee. Da musst du drum ringen, da musst du richtig an dich reißen. Manchmal ist es einfacher, weil Gott ist gnädig. Zu mir hat er mal gesagt, du hast keine Ahnung, wie gnädig ich sein kann. Ja? Wo ist der richtig ärgerlich war. Aber manchmal musst du da wirklich rein. Da musst du drum ringen. Und Bündnisse müssen aufgelöst werden und Dämonen weggeschickt. Das sind einfach so Tatsachen. Ja? Und weiß nicht, mag von euch jemand Agentenfilme? Ja, da gibt's so einen Typ, den nenne ich immer Schläfer. Der wird irgendwann mal ausgebildet, dann kommt er in ein Land, das er irgendwann vielleicht eventuell mal ausspionieren sollte und lebt dort ein ganz normales Leben. 5 Jahre, 20 Jahre. Manche sterben und werden nie aktiviert. Aber bei manchen kommt dann dieser Telefonanruf. Oder da kommt jemand vorbei und sagt einen bestimmten Satz. Klack, werden die aktiviert und sie machen ihr Geschäft. Und so ist es mit Bündnissen. Wenn falsche, schlechte Bündnisse in deinem Leben sind, wenn die Bedingungen da sind, die sind, Bekannter von mir hat mal gesagt, die sind wie Schimmelpilz. Wenn die Bedingungen stimmen, wachsen sie. Und so ist es mit Bündnissen. Und Gott respektiert die, auch wenn die nicht in seinem Sinn sind. Da gibt es in der Bibel eine Stelle, auch wieder in der Zeit, wo Israel das Land erobert hat, da gab es ein Volk der Gibeoniter. Die hätten sie eigentlich besiegen sollen. Aber die Burschen waren clever. Die haben sich verstellt, sind zu den Israeliten gegangen, haben vorgegeben, sie seien jemand anders und haben mit denen einen Bund geschlossen. Die Israeliten haben es gemacht und haben zu spät gemerkt, dass sie reingelegt worden sind. Aber sie haben vor ihrem Herrn geschworen, dass denen nichts passiert. 350 Jahre später hat Ahab dieses Volk ausgelöscht. Nee, nicht Ahab, Saul. Saul. Er hat damit diesen Bund gebrochen. Und es kam eine Hungersnot. 3 aufeinanderfolgende Jahre. Und die Tatsache war, dass auf Saul und seinem Haus ein Fluch gelegen ist, weil er diese Gibeoniter ausgelöscht hat. Steht im 2. Samuel 21, sowas die Richtung. Aber jetzt werden wir mal konkret zu Bündnissen. Mal schauen, wie viel Zeit habe ich denn? Ah ja, was liegt da gut drin? Ich habe schon gut abgekürzt. Es sind eigentlich 4 Bündnisarten. Und ich fange jetzt einfach mal von oben an. Ja? So wie wenn du ein Auto suchst, kannst du ja wählen, kleine Preis zuerst oder große Preis zuerst. Oder, ja. So machen wir das jetzt mit Bündnissen. Der stärkste Bund ist das sogenannte Blutbündnis. Die ältere Generation denkt da unweigerlich an Winnetou und Old Shatterhand, so Schnitt in die Hand und ja, unser Blut mischt sich. Und die Jüngeren, die das nicht wissen, was es ist, müssen mal ihre ältere Frage. Ja. Die erklären euch das. Blutbündnisse, die haben die größte Auswirkung für alle Bündnisse. Einer der stärksten Blutbünde, wo je gemacht worden ist, ist das Opfer Jesu. Das ist ein Bund. Und der ist so stark, dass der bis jetzt besteht. Es gibt aber auch genügend schlechte Bündnisse, und die werden oft unwissend abgeschlossen. Aber das ist wie wenn ein Staubsaugervertreter vor der Tür steht und du unterschreibst da was und dann irgendwann kommt ein Staubsauger. So ist das auch mit solchen Bündnissen, wo du eigentlich gar nicht willst. Du hast unterschrieben, du hast ja gesagt, das gehört dir. Blutbündnisse, das sind zum Beispiel alles, was mit dem Tod von Menschen zu tun hat, weil es widerspricht Gottes Gebot, du sollst nicht töten. Also Mord, Kriege, Abtreibung, Verschreibung an eine andere Gottheit. Aber besonders, wenn man da mit Blut irgendwie was unterschrieben hat. Oder auch Anbetung, wo irgendwas zu Ehre geopfert wird, wo Blut fließt. Oder auch, was in sehr vielen Kulturen ist, einfach aus Angst. Da wird etwas geopfert aus Angst, aus Besänftigung von irgendeiner Macht. Und diese Dinger haben richtig Kraft. Zweite, das sind Samenbündnisse oder sexuelle Bündnisse. Nicht umsonst steht in der Bibel, dass nach vollzogenem Geschlechtsverkehr die zwei Menschen ein Fleisch werden. Es gibt einen Bund. Und ja, da spielt es dann auch keine Rolle, ob Gott dahinter steht, ob das rechtskräftig ist oder nicht. Die einzig legale Form von Sexualität in der Bibel passiert nur in der Ehe. Bei einem anderen widersetzt sich der Mensch Gottes Ordnung. Und er kennt bewusst oder unbewusst die Ordnung von anderen Mächten an. Und deswegen wird er ganz automatisch einen Bund geschlossen. Du setzt dein Kästchen, du setzt dein Kreuz in ein Kästchen. Und was das für Auswirkungen hat. Ich rede jetzt von ganz Großen. Guck mal, Abraham. Ein Mann, der ganz nah an Gott war. Aber irgendwann ist er mit seiner Frau übereinkommen. Mit uns zwei wird es nichts mehr. Und die damals übliche Variante war, eine junge Magd, ja, wenn es mit einem Kinderkriege nicht klappte. Daraus ist ein Kind entstanden. Mit den Nachfahren von denen streitet Israel immer noch. Und das ist eine ganz schöne Zeit lang her. Lot, nachdem Sodom und Gomorra vernichtet wurde, er ist ja geflohen mit seiner Familie, seine Frau ist zur bekannten Salzsäule geworden, seine Töchter waren mit ihm allein. Und die gute Dame, obwohl Abraham noch irgendwo war mit seinen Knechten, hat gesagt, es gibt keine Männer mehr. Wir kriegen keine Nachkommen. Sie haben ihren Vater betrunken gemacht und Kinder mit ihm gezeugt. Von einer hieß der Sohn Moab. Wenn ihr aufpasst habt, ich habe vorher was von Moabiter geredet. 600 Jahre lang hat sich Israel mit den Moabiter rumgeschlagen als Erzfeinde. Aber David, auch ein Mann, von dem in der Bibel steht, ein Mann nach Gottes Herzen. Seine Schwäche waren die viele Ehefrauen, die er hatte. Und mit jeder hatte er was anderes mitgebracht. Und wenn er mal guckt, wie es mit seiner Kinderglaube ist, Mord, Hass, Vergewaltigung, Ehebruch. Der eine hat seine Schwester vergewaltigt, der andere hat mit der Frau, wo sein Vater gerade nicht gebraucht hat, geschlafen. Lauter solche Sachen. Das war das Ergebnis von Bünden, wo so entstanden sind. Also auch da vorsichtig sein. Dann gibt es noch eine dritte Bundart, das ist der Malbund. Also das hat jetzt nicht mit Buntstifter oder Pinsel zu tun, sondern Mal mit Essen. Ja? Die Stelle 2. Mose 24, habe ich dir die gegeben? Okay, da steht was Tolles. Da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels hinauf, also auf den Sinai. Und sie sahen den Gott Israels, face to face. Ja. Und unter seinen Füßen war es wie Arbeit in Saphirplatten und wie der Himmel selbst an Klarheit. Gegen die Edle der Söhne Israels aber streckte er seine Hand nicht aus, sondern sie schauten Gott und aßen und tranken. Ja, das ist der Hammer. Du siehst nicht nur Gott, sondern du kannst da sogar noch essen. Also meiste von uns verschlägt ja da schon Sprach, geschweige denn er esse. Also, ja. Und zu solcher Art von Bündnisse gehört er dann auch oftmals noch ein Waffe- und Kleidertausch und manchmal sogar haben sie die Kinder ausgetauscht. Man kann es als Sicherheit sehen, aber auch als Vertrauen. Einfach. Ja. Auch wir kennen noch so einen Malbund. Das Abendmahl. Denn immer wenn wir Abendmahl feiern, proklamieren wir, dass wir keinem anderen Gott unterstehen, außer diesem Gott. Also Gott, der die Welt geschaffen hat. Ja? Und der Bundschluss, den Jesus da vollzogen hat, ist nicht einfache Symbolik, wie es gern dargestellt wird. Sondern es ist eine Proklamation, wem wir gehören. Das ist ein bisschen stärker, wie wenn jemand einen Fisch auf dem Auto hat und sagt, mit der gehört zu Jesus. Ja. Ist schon ein wenig stärker, aber es ist eigentlich das Gleiche. Und da gibt es diese Stelle im 1. Korinther 11. Wer also unwürdig das Brot isst und den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst und esse, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst zu Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank, und ein guter Teil ist entschlafen. Also nicht eingeschlafen, sondern entschlafen. Das ist gleich irgendwas anderes. Beim zweiten wachst du nicht mehr auf. Wenn wir das einfach so als Symbolik oder mache ich halt oder gehört dazu, wenn ich so das Abendmahl nehme, ja, dann verachte ich den Bund, mit den Gott mit mir gemacht hat. Dann ist das nichts wert. Mache ich halt. Ja, okay, mache ich halt. Gehört dazu. Und wir brechen diesen Bund. Und deshalb passiert es, dass da wirklich Leute davor krank werden können. Ja. Und es geht es darum, wirklich um ein Essen zu Ehre anderer Mächte. Also es gibt jetzt auch die zur Zeit von Paulus war das ganz normal auf den Märkten, wenn du Fleisch gekauft hast, das war ja für irgendeine Gottheit besprochen, geschlachtet, ja. Wenn du heute bei Moslems zum Essen bist und es gibt Fleisch, kannst du davon ausgehen, dass das auf eine bestimmte Art und Weise rituell geschlachtet wird, ja. Das zu essen, da gibt es auch Stelle in der Bibel, steht uns eigentlich frei. Weil da steht Gott drüber. Es sei denn, dein Bruder oder deine Schwester nimmt Anstoß dran, dann lass es. Aber dem zlieb. Nicht, weil das Fleisch stärker ist. Aber wenn du irgendwo eingeladen bist zu so einem Fest, wo andere Gottheit oder Götze oder weiß der Kuckuck was geehrt wird damit, lass es sein. Das ist ungefähr das Gleiche, wie wenn du eine Moschee besuchst und sollst die Schuhe ausziehen. Du beugst dich damit vor einer Gottheit. Ob du es weißt oder nicht. Wenn du andere Götter, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Götter, wenn du denen Ehre erweisest, ja, das ist schon wie ein kleiner Bund. Das ist schon so wie eine Unterschrift unter einem Staubsauger. Und wo ich das so geschrieben habe, dass man dann eine ganz verrückte Idee kommen. Bio ist ja in. Also ich will euch jetzt nicht eure Biomorübe verübeln oder so, ja. Aber Leute, es gibt Systeme, nach welches das angebaut wird. So Demeter, biologisch dynamisch. Etwas bodenständiger ist, wenn man auf die Mondphasen achtet. Meine Vorfahren kommen aus dem Schwarzwald. Das ist eine sehr okkulte Gegend. Also meine Oma hat es nie erlaubt, dass bei abnehmendem Mond geschlachtet wird. Weil Fleisch gibt nicht aus. Lauter so Sachen. Das sind Bündnisse mit der Finsternis. Ich komme vom Bau und irgendwann ist mal die Geschichte gekommen mit Mondphaseholz. Dass man nur Holz verwenden sollte, wo zu einer bestimmten Mondphase geschlagen worden ist, weil das ist haltbarer als andere. Leute, das sind esoterische Grundbegriffe. Das. Ja. Okay, danke. Ja. Da mache ich mir ein Fass auf, wo wir nicht mehr im Griff haben. Wortbündnisse, ja, das sind eigentlich so die geläufigsten. Ich schwöre. Was eigentlich jede Deutsche betrifft, als Beispiel. Ich muss da ein bisschen zurückgehen, so in die 30er Jahre. Da gab es einen Mann, Adolf Hitler hieß der. Und der hat sehr viel verstanden von der okkulte Welt. Und er hat einen Schachzug gemacht, das hat kein anderer gemacht, außer ihm. Der hat die Soldaten nicht auf die Verfassung, auf die Fahne oder aufs Land vereidigt, sondern auf seinen Namen. Deswegen war es wahrscheinlich auch so schwierig, dass kein Attentäter aufgestanden ist, oder nur so wenige. Weil ein Eid zu brechen, das hatte damals noch richtig was. Und ich weiß, von was ich rede, weil mein Vater war ein alter Nazi. Ja? Der hat sich mit 17 freiwillig in den Krieg gemeldet, war bei der Waffen-SS. Er hat mir nie erzählt, was und wie. Er hat nur eins gesagt, er war 1944 froh, wo er nach Frankreich verlegt wurde, weil den Russen hätte er nicht in die Hände fallen dürfen. Und dieses Bündnis, das er damals gemacht hat, das hat Auswirkungen auf mein Leben gehabt. Zum einen war ich sehr offen für solche Ideologien. Aber das Schlimmste, selbst nachdem ich mich bekehrt habe, ich konnte dem Lobpreis nie die Hand hochhalten. Weil mein Vater das ein Bündnis mit einem anderen hatte, der die Hand hochgehalten werden wollte. Ja? Erst nachdem ich dieses Bündnis gelöst habe, ging es. Bündnisse. Ja. Oder auch Sprechen hat eine Macht. Komme ich wieder auf ein heißes Thema. Homöopathie. In diesem Zeug, von den Wirkstoffen her, kann das nicht funktionieren. Aber es funktioniert. Wisst ihr warum? Weil eine Macht drauf ist, das wird besprochen. Da sitzt eine Macht drauf. Wenn du das anwendest, gehst du ein Bündnis ein. Vor x Jahren, wo ich so die Geschichte mit dem Befreiungsdienst angefangen habe, war einer da, wo uns das gezeigt hat, und wir hatten den auch so eine Gebetsrunde, und da war eine sehr reife Christin, die ich sehr achte und schätze, von der ich nicht geglaubt hatte, dass bei der irgendwie was ist. Und beim Wort Homöopathie hat die angefangen zu manifestieren. Ganz einfach so. Da ist was drauf, Leute. Da ist echt was drauf. Wir haben da eigentlich noch was Besseres, ja. Bei uns steht es, wenn wir die Hände auf Leute legen, wird es besser mit dem. Ja? Das ist also eine Besprechung, wenn du so willst, eine positive. Wir reden in sie was rein, nämlich Gottes Güte und Gottes Kraft. Ja? Wenn man sehen will, was so ein Schwur für Kraft hat, denkt dran, Jericho. Josua hat Jericho mit einem Fluch belegt, dass wer die Stadt wieder aufbaut, wer die Grundmauer legt, wird seinen Erstgeborenen verlieren, und wer die Tore ansetzt, wird seinen Letztgeborenen verlieren. Ihr könnt es nachlesen, 1. Könige 16, so war's. Ausgesprochene Sachen haben Kraft. Ja. Bündnisse haben Wirkungen in deinem Leben, auch die von deinen Vorfahren. Ob du willst oder nicht, das interessiert eigentlich niemand. Wenn sie nicht gekündigt werden, geht das Spiel immer weiter. Allerdings, wenn du Jesus nachfolgst, bist du im Vorteil. Wenn ihr euch ganz am Anfang erinnern könnt, was ich gesagt habe, ein Bündnis kann gelöst werden durch Tod. Wisst ihr, was in Galater 2, 19 bis 20 steht? Denn ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahin gegeben hat. Wenn du Jesus nachfolgst, hast du irgendwann die Entscheidung getroffen, dass dein altes Leben zu Ende ist. Du bist praktisch mit ihm gestorben. Und das ist die Chance, aus dem Bündnis rauszukommen. Du kannst Schwachstellen reparieren, Türen schließen, ja, kannst Bündnisse widerrufen. Musst allerdings Gott für deinen Ungehorsam um Vergebung bitten und dich davon trennen. Wisst ihr, was Buße tun heißt? Umkehren, anders denken, einen anderen Weg gehen. Also, es geht hier nicht unbedingt bei Buße tun um Sünden bekennen, sondern es geht um anders leben. Und ja, es sind halt noch die Bündnisse, die deine Vorfahren gemacht haben und die aber auch Kraft in deinem Leben haben. Was machst du mit denen? Sagen wir es mal so, den einfachen Fall, das was dich betrifft. Und da rede ich jetzt von einer Blutslinie. Ja? Da kannst du das stellvertretend machen. Aber jetzt hör zu. Ich rede jetzt nicht von Fegfeuer oder so. Ja? Du kannst es stellvertretend machen. Das heißt, demjenigen, der das getan hat, sind seine Sünden deswegen nicht vergeben. Aber die Auswirkungen durch diesen Bund, die kannst du damit auslöschen. Und das muss man einfach ganz klar sagen. Fegefeuer heißt, dass man, wenn man lang genug für sie betet und Messen spendet und weiß der Geier, was für Zirkus macht, dass sie dann irgendwann auch mal in den Himmel kommen. Liebe Leute, das Ziel für uns ist eigentlich nicht in den Himmel kommen. Ja? Das Beste, wahrscheinlich bloß zwei Leute. Einer, der das Evangelium erklärt und der andere, der dich umbringt. Dann ist das Ding gemacht. Ja? Aber da das nicht so ist, hat Gott noch einen anderen Plan mit dir. Das Ziel ist, im Königreich zu leben und das Königreich hier zu leben, wie im Himmel, so auf Erden. Ja, das war's, die Theorie. Was machen wir jetzt damit? Eine Möglichkeit wäre, dass wir da anfangen, Sachen zu löschen, wenn ihr was erkannt habt oder auch wenn ihr nicht erkennt, wenn Sachen hochkommen. Ich weiß nicht, aber das liegt an euch. Wenn ihr das wollt, können wir einen Versuch starten. Es wird nicht alles geklärt. Du wirst nicht ein cleaner Christ sein, der jetzt mit Flügelchen rumläuft oder so. Nein, nein. Aber was passieren kann, dass einfach ein paar Sachen in dir hochkommen und du den Bund brichst. Und du wirst sehen, das wird Auswirkungen in deinem Leben haben. Aber das müsst ihr wollen. Wollt ihr das? Okay. War zwar ein bisschen schwach, aber ich nehme das jetzt mal als ein Ja. Dann bitte ich euch jetzt einfach, auch der Ernsthaftigkeit willen, aufzustehen. Ihr braucht mir nicht alles nachzusprechen, ja? Sonst werden wir heute nicht mehr fertig. Aber es sind einfach so ein paar Sachen, wo ich ansprechen werde. Und auch wirklich, fühl dich jetzt nicht im Gruppenzwang, wenn du es nicht siehst oder nicht isst oder nicht willst, lass es. Aber wenn du jetzt was erkennst, dann sag, ich habe immer so Stellen zwischendrin, wo ich sage Amen, ja, dann sag einfach dein Amen dazu und das gilt. Und wenn du was nicht siehst, du kannst mit mir nachher diskutieren, du kannst dich über mich ärgern, ist mir eigentlich auch egal. Frag vielleicht mal noch Gott, wenn sowas ist, ob es wirklich ist. Ja? Ich möchte nicht, dass sich jemand irgendwie zu was gezwungen fühlt. Aber wenn es dir wichtig ist, dann mach es. Okay?